Ja, guten Abend. Wir von der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg, kurz die ISOG-BW, freuen uns, dass wir heute mit unserem ersten Podcast starten können und begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Reihe Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Gespräch. Wir wollen heute über die Corona-Krise reden. Dabei fangen wir gleich mal mit einer Perspektive an, die gar nicht tatsächlich im Binnenverhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sich abspielt, sondern sozusagen von außen auf die drei Sektoren und ihre Interaktion blickt. Es geht um die Wissenschaft und ich freue mich sehr darüber, Frau Professor Dr. Römmele von der Hertie School of Governance begrüßen zu dürfen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und wird heute mit mir über die Rolle der Wissenschaft in der Corona-Krise sprechen. Mein Name ist Monika Gonser, ich habe eine Professur für intersektorale Studien an der ISOG-BW und leite die ISOG. So, guten Tag, Frau Römmele.
Guten Tag, Frau Gonser.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich heute mal ein bisschen genauer anzuschauen, wie ist eigentlich die Rolle der Wissenschaft während der Corona-Krise und wie ist auch das Verhältnis der Wissenschaft zu Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wenn man mal so zurückdenkt zum Anfang März und dem, was wir alle in den letzten drei Monaten erlebt haben, dann sind es ja ganz unterschiedliche Phasen und auch Zustände, die für uns alle so neu waren. Gilt es denn auch für den Wissenschaftsbetrieb? Hat es in dem Maß Änderungen gegeben wie sozusagen für den Rest der Welt? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, vielleicht kann ich erstmal allgemein aus der Perspektive einer Wissenschaftlerin, wohlgemerkt nicht einer Virologin, sondern einer und Kommunikationswissenschaftlerin antworten. Ich meine, wir sind in unserem wissenschaftlichen Alltag natürlich auch wie viele andere in ihren Bereichen in so einem Hamsterrad. Und was dieser Lockdown uns gezeigt hat, ist, oder mir zumindest gezeigt hat, aber ich glaube, ich spreche auch hier für viele Kolleginnen und Kollegen, dass der ein oder andere Termin eben auch weggefallen ist. Man hat ihn auch nicht vermisst und man auch mal wieder Zeit hatte, am Stück länger über ein Thema, über ein Problem nachzudenken und auch wieder so ein bisschen tiefer in die Themen gekommen ist. Also das ist mir zumindest aufgefallen. Jetzt bin ich bei uns an der Hertie School jemand, der natürlich nach wie vor Wissenschaftlerin ist und ich unterrichte auch, aber ich habe auch so eine Management-Aufgabe. Und wie gesagt, da sind auch einige Teile weggefallen. Und diese Entschleunigung hat mir sicherlich wieder ein bisschen mehr Quality Time, will ich mal sagen, für die Wissenschaft gegeben. Weil das ist etwas, und vielleicht schaffen wir es da auch jetzt vielleicht so einen Link zu Corona zu machen. Wissenschaft ist ja nicht eine Produktion, die man planen kann. Ne? Wissenschaft entsteht mal schnell, mal langsam, mal ganz langsam. Sie entsteht im Austausch miteinander. Sie entsteht in der Kritik miteinander. Und das ist etwas, finde ich, was man wirklich schön jetzt auch in der Corona-Krise beobachten konnte. Natürlich am Paradebeispiel Christian Drosten, klar, dass er uns klar gemacht hat, oder in der breiteren Öffentlichkeit letztendlich auch klar gemacht hat, wie Wissenschaft funktioniert und dass so ein Impfstoff, auf den wir jetzt alle warten, vielleicht in einem halben Jahr kommt, vielleicht in einem Jahr, aber es kann auch sein, dass er gar nicht kommt, weil Wissenschaft eben nicht vorhersehbar ist. Wir wissen nicht, ob wir diese eine Idee haben, die wir brauchen, um den Impfstoff herzustellen.
Ja, vielen Dank. Das ist jetzt ein ganzer Strauß an Themen, die da schon relevant sind, wenn man sich anschaut, Wissenschaft, Gesellschaft und die Corona-Krise. Ich versuche das mal sozusagen so von einem Ende her aufzudröseln. Gerade in den Gesellschaftswissenschaften ist es ja oft so, wenn man über das Verhältnis von Wissenschaft zu Gesellschaft, zu dem nicht wissenschaftlichen Teil der Welt sozusagen nachdenkt, also alles, was in Richtung Transfer in irgendeiner Weise geht, dann fällt einem als erstes oft Politikberatung ein oder Beratung auch von Verwaltung. Das muss sich ja nicht eng auf die Politik beschränken. Hat sich denn in dieser engen Verbindung, also eine beratende Tätigkeit, hat sich da auch für Nicht-Virologinnen wie Sie was geändert?
Na gut, was wir jetzt in der Corona-Krise beobachten, und ich denke, das wird uns noch eine ganze Weile danach beschäftigen, ist, dass jetzt natürlich auch die Kommunen, dass die öffentliche Verwaltung verstärkt IT-Beratung nachfragt. Also hier sind natürlich verstärkt auch kommerzielle Beratungshäuser unterwegs, die eng und auch übrigens sehr gut mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten und hier versuchen, Expertise in die Verwaltung reinzubringen, weil nicht nur Politik, auch Verwaltung lebt ein Stück weit von der externen Expertise. Also Politik von kommerzieller, aber auch von wissenschaftlicher Beratung. Und genauso ist es bei der öffentlichen Verwaltung auch. Und also das ist etwas, was wir ganz stark beobachten. Und meine These ist, dass das in Zukunft noch sehr viel mehr der Fall sein wird, weil Corona eben auch einen Digitalisierungsschub mit sich bringen wird. Das heißt, die Verwaltung muss digitaler aufgestellt sein. Und hier ist Beratung, wie das funktionieren soll, ganz zentral. Und da geht es nicht nur darum, eben Expertise in die Verwaltung hineinzubringen, sondern es geht auch darum, Man- und Woman-Power reinzubringen, weil die öffentliche Verwaltung relativ schlank aufgestellt ist. Und hier braucht es eben einfach auch Ressourcen, um da die Aufgaben, die anstehen, um diesen Umbau auf digital zu bewerkstelligen, einfach auch hinzukriegen.
Das ist ja, wird ja klassisch als so ein Dreieck dargestellt, also die öffentliche Verwaltung, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft. Sie hatten jetzt schon angesprochen, wenn man die Wissenschaft als einen vierten Akteur damit dazu nimmt, dass sie auch eine Intensivierung durchaus der Beratung aus der Wissenschaft in die öffentliche Verwaltung beobachten. Das ist aber natürlich auch zwischen den Sektoren, an denen die Wissenschaft wenig beteiligt ist, also Wirtschaft und Zivilgesellschaft, eine Intensivierung von Kontakten gibt. Weg von dieser ganz klassischen Beratung, die Wissenschaft an staatliche Akteure, an die öffentliche Verwaltung weitergibt, ist in Corona auch eine Intensivierung von Kontakten in die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft aus der Wissenschaft zu beobachten? Oder ist das?
Also ich habe da jetzt keine empirischen Studien dazu, aber ich bin ganz sicher, dass, ich meine, den ersten Aufschlag haben die Virologen gemacht, ganz klar. Ne? Wir können uns erinnern, in den ersten 4 Wochen immer Brennpunkt oder wie diese Sondersendungen alle hießen, kamen ja die Virologen hoch und runter. Aber es ist ja nicht nur eine medizinische Herausforderung, es ist ja auch eine ökonomische, eine soziologische Herausforderung. Also und nachdem klar war, dass es eben mit was für einer wahnsinnigen Bandbreite an Problemen wir es hier zu tun haben, sind eben auch zusätzliche beratende Akteure, also Berater mit unterschiedlicher inhaltlicher Aufladung ins Spiel gekommen. Die Ökonomen, die Soziologen, gerade also Bildungssoziologen, jetzt dieses ganz große Thema Ungleichheit. Ne? Also eine große Befürchtung ist ja, dass, und die sich ja jetzt mittlerweile bewahrheitet, ist ja keine Befürchtung mehr, so wie es aussieht, dass Corona die Ungleichheit in unserer Gesellschaft noch weiter vorantreibt. Hier sind Bildungssoziologen gefragt, Ungleichheitsforscher gefragt, also ein ganzes Sammelsurium an inhaltlicher Beratung ist hier gefragt und findet sicherlich auch statt, ohne dass ich da jetzt genaue Zahlen kenne.
Sie hatten vorhin schon mal das Thema die Findung eines Impfstoffes, auf die wir ja alle hoffen. Das hatten Sie vorhin ja schon mal angesprochen. Das ist ja ein Beispiel, wo die Rolle der Wissenschaft auch in der Corona-Krise sehr klar hervortritt. Wenn es einen Impfstoff geben wird, dann wird vermutlich die Wissenschaft eine große Rolle darin gespielt haben, diesen zu finden. Lassen Sie uns doch mal so ein bisschen sozusagen in einer idealen Welt denken. Die Entwicklung eines Impfstoffes, da hat die Wissenschaft einen großen Anteil dran, aber nicht nur. Auch Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft können da ja mitwirken an diesem Prozess. Können Sie beschreiben, was wäre denn das ideale Zusammenspiel dieser Sektoren bei der Findung eines Impfstoffes, wenn jeder Sektor seine Stärken ausspielen kann und möglichst wenig Hindernis für die anderen bietet?
Na gut, also da weiß ich jetzt nicht, ob ich da so das Ideal darstellen kann, aber von staatlicher Seite sind natürlich Forschungsgelder ganz zentral für so etwas. Vielleicht auch die Freistellung von führenden Forscherteams für eine bestimmte Zeit, um an diesem auf der Suche nach dem Impfstoff zu arbeiten. Natürlich spielen Stiftungen hier auch eine große Rolle. Die Gates-Stiftung, die sich ja das Thema Gesundheit ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat und die natürlich auch mit ganz starken Mitteln, also finanziellen Mitteln, hier mit dabei ist. Aber es spielen auch so ethische Fragen eine Rolle, ne? Also wenn wir den Impfstoff haben, es ist ja nicht so, dass der Impfstoff entwickelt wird und dann vor jedem Haushalt mindestens 3 Döschen vom Impfstoff stehen, sondern wir werden in den ersten Monaten, vielleicht sogar im ersten Jahr, in den ersten eineinhalb Jahren darüber sprechen müssen, wer kriegt den eigentlich zuerst? Ja, also das sind auch ethische Fragen, die hier eine Rolle spielen. Und da spielt natürlich Zivilgesellschaft, da spielen Kirchen und andere Organisationen eine ganz große Rolle.
Wo kann man da in dieser Welt auch noch mal ganz explizit, was ist die Rolle der Wirtschaft? Oder was wäre idealerweise die Rolle der Wirtschaft?
Na gut, also viele, wenn man jetzt so an die Pharmaindustrie denkt, dann wären das hier natürlich auch die Research and Development Abteilungen, also die Forschungsabteilungen, die ja Pharmaunternehmen auch in großem Stile unterhalten und da vielleicht auch eine engere Kooperation an die führenden Virologen, an die Teams, die daran arbeiten, dass hier eben auch eine Vernetzung, ein Austausch und ein kritischer Diskurs stattfindet. Weil ich sagte es ja vorhin schon, wissenschaftlicher Fortschritt kann nur entstehen in einem permanenten Austausch miteinander. Also was man vermeiden sollte, ist das Ausbrüten im stillen Kämmerchen für sich alleine, sondern gerade wenn man so unter Hochdruck an dieser Suche arbeitet, dass Ergebnisse, Zwischenergebnisse geteilt werden und dass kein Team zu lange in die falsche Richtung rennt, weil es eben darum geht, Ressourcen, also materielle Ressourcen als auch zeitliche Ressourcen ökonomisch zu bündeln.
Sie hatten es vorhin auch schon mal angesprochen. Man hat ja gerade zu Beginn der Corona-Krise sehr schön, oder man kriegt immer wieder seit Beginn der Corona-Krise sehr schön Einblicke in Wissenschaft in Echtzeit sozusagen. Gerade am Anfang, als, würde ich sagen, doch eine große Überforderung aller Seiten auch geherrscht hat, wie jetzt am besten mit so einer Pandemie in unserem modernen Alltag umzugehen ist, hatte man ja das Gefühl, dass die Wissenschaft auch einen sehr erklärenden Beitrag leistet und auch zeigen kann, wo kann es hingehen nach allem, was wir im Augenblick wissen. Es gibt ja diese berühmte Aussage, dass die Krise der Stunde die Stunde der Exekutive ist. Ist in diesem Fall die Krise auch die Stunde der Wissenschaft gewesen?
Ja, sicherlich auch. Also es ist die Stunde der Exekutive gewesen im Sinne von Marschrichtung vorgeben, handeln, klare Ansage. Und klar war die Wissenschaft an der Seite der Exekutive, aber also letztendlich ist es die Politik, die entscheidet. Es ist nicht die Wissenschaft, die entscheidet. Die Wissenschaft ermittelt erstmal Fakten. Es sind aber nicht nur Fakten, die Wissenschaft übermittelt, sondern diese Fakten sind nicht wertfrei. Sie werden schon auch mit Meinungen und mit Empfehlungen gekoppelt, aber die letztendliche Entscheidung trifft die Politik. Und die Politik hat eben nicht nur die Virologen im Blick, sondern sie muss eben auch abwägen. Also wie weit kann ich es eigentlich verantworten, die Wirtschaft, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopper, gegen die Wand zu fahren, wo und die Schulen für eine ganz lange Zeit zu schließen, was ja auch Kosten für viele Bürgerinnen und Bürger mit sich hat. Viele Kinder können nicht in die Schule gehen, sitzen zu Hause, vielleicht je nachdem, mit welcher Gegend wir es zu tun haben, aber in vielleicht strukturschwächeren Gegenden, wo das Internet nicht gut ist, wo die Versorgung von Seiten der Schule über das Netz nicht gut funktioniert, häusliche Gewalt, all das sind Themen, die natürlich mit der Corona-Krise auch hochgekommen sind, die eine Exekutive auch auf dem Schirm hat. Also nur die Exekutive, nur die Regierung ist dann letztendlich das Organ, das entscheiden kann. Die Wissenschaft liefert Informationen, also Fakten, aber eben auch Meinungen, das heißt Fakten gebündelt als ihre Empfehlungen, aber es sind nicht die einzigen, die Empfehlungen aussprechen.
Wenn man so ein bisschen weiter dann in der Krise denkt, da gab es ja auch durchaus in der öffentlichen Debatte immer mal wieder unschöne Konflikte, die sich innerhalb der Wissenschaft abgespielt haben und die dann ganz breit diskutiert wurden. Also wenn man an die Heinsberg-Studie denkt von Professor Streeck oder der Disput zwischen Professor Drosten und Professor Kekulé, die sich dann auch öffentlich teilweise, wo es hin und her ging und wo zum Teil schon auch die Anschuldigungen im Raum waren, der jeweils andere Part würde schlechte Wissenschaft veröffentlichen. Da ist ein bisschen im öffentlichen Diskurs dann die Frage aufgetaucht, haben wir es hier tatsächlich mit schlechter Forschung zu tun. Wie würden Sie das einschätzen oder erklären?
Ich fand, das wäre ein ganz erfrischender Streit, muss ich sagen, so ein bisschen. Ich meine, ich gehöre jetzt schon der etwas älteren Generation an, aber so ein bisschen Denver oder Dallas war das ja, ne? Also ich meine, auch in der Wissenschaft, genauso wie in der Wirtschaft, genauso wie in der Politik, geht es natürlich um Egos, geht es um Karrieren, geht es um Empfindlichkeiten. Das ist in der Wissenschaft nicht anders als in allen anderen Sektoren, ne? Was man wissen muss, und ich glaube, das ist etwas, was Herr Drosten in dem Ausmaß sich nicht vorgestellt hat, wie Öffentlichkeit und wie Medien funktionieren, wie die Logik der Medien ist. Ich glaube, das hat Herrn Drosten etwas erschlagen. Herr Kekulé hatte da schon etwas mehr Erfahrung. Aber im Prinzip fand ich diesen kleinen Zwist, den die beiden oder die drei, Herr Streeck war ein Stück weit auch mit dabei, in der Öffentlichkeit haben, eigentlich ganz erfrischend, weil in der Wissenschaft geht es genauso zu wie in den anderen Sektoren. Also wenn man meint, dass die Suche nach der Wahrheit einen davor bewahrt, irgendwie das Ego und die Empfindlichkeiten zu entwickeln, dann ist man falsch gewickelt.
Ja, also mal die Menschen dahinter dann auch zu erleben und eben nicht nur den vielbeschworenen Elfenbeinturm, sondern wirklich auch handelnde Personen. Das war beeindruckend, das stimmt sicher. Sind die Konflikte oder die Diskussionen, die es auch gab, auch ein Zeichen dafür, dass einfach an vielen Enden das Wissen noch nicht so gefestigt ist oder so in einem Ausmaß fundiert und validiert ist im Prozess, dass da eben auch noch sehr viele Lücken bestehen. Ist die Wissenschaft hier der Akteur von den Vieren, der am besten mit Unsicherheit umgehen kann?
Na gut, was wir jetzt gesehen haben in der Corona-Krise, ist praktisch Wissenschaft live, wie Wissenschaft live betrieben wird, weil wir eben diese Ergebnisse so schnell brauchen, weil wir so schnell auch diesen Virus verstehen möchten, um dann die politische Regulierung danach zu richten. Wir wissen ja heute schon sehr viel mehr, als wir vor 2, 3 Monaten wussten. So live und in Farbe funktioniert Wissenschaft in der Regel nicht. Also, dass man Zugang zu einem noch nicht veröffentlichten Aufsatz, der momentan noch unter Peer Review ist, hat, ist normalerweise nicht ganz so einfach. Das passiert dann nur in der entsprechenden Peer Group. Aber da das Interesse an diesen Forschungsergebnissen so wahnsinnig groß ist, ist da natürlich jetzt momentan der Scheinwerfer drauf.
Finden Sie, Wissenschaft hätte hier auch eine wichtige Rolle, öffentlich nochmal zu erklären, wie funktioniert das System eigentlich genau?
Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Also ich finde, was Wissenschaftskommunikation anbelangt, schon relativ weit sind und ohne es wahrscheinlich zu ahnen, dass das so ein Ausmaß und so eine Reichweite haben wird, ist ja Herr Drosten mit seinem Blog mit einer NDR-Journalistin. Ich finde, das ist wirklich ein ganz toller Podcast, der den beiden da gelungen ist, der in dem sich Drosten auch viel Zeit lässt, Dinge zu erklären und die Dinge auch gut und verständlich erklärt. Ich denke, Wissenschaftskommunikation ist etwas, woran es im Großen und Ganzen nicht so sehr hapert. Aber das Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert, ist etwas, was man durchaus öffentlich noch erklärungsbedürftig ist und warum sich viele von uns Wissenschaftlern auch so schwer tun mit den Medien, ist vielleicht auch etwas, was wir Wissenschaftler uns vielleicht auch ein bisschen besser trainieren müssten, weil die Logik der Medien, wie das Mediensystem funktioniert, wie Öffentlichkeit funktioniert, ist nicht etwas, was uns in die Wiege gelegt ist.
Vielleicht abschließend noch eine Frage. Es wird ja immer, oder man hört es häufiger oder man liest es in den Medien, dass der Wunsch zum Ausdruck kommt, so die Rolle, die die Wissenschaft jetzt in der Corona-Krise gespielt hat und die Glaubwürdigkeit, die sie da auch erlangt hat, dass das sich fortsetzt und bei so Themen wie zum Beispiel dem Klimawandel dann eine Fortführung findet. Das ist ja noch unklar, ob das der Fall sein wird oder nicht. Was würden Sie denn sagen, was bräuchte es? Gibt es,
Kann? Ich meine, die Frage ist ja, wie kommt Wissenschaft überhaupt ins System? Ne? Und es gab jetzt eine aktuelle, ganz starke Nachfrage nach Wissenschaft, nämlich nach den Virologen. Also die Politik hat aktiv nachgefragt. Wie geht man aber damit um, wenn die Politik gar nicht aktiv nachfragt? Ne? Das ist sowas, womit wir in der Wissenschaft auseinandersetzen müssen. Wie machen wir unsere Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich und machen so die Politik auch aufmerksam auf unsere Ergebnisse? Das ist der eine Aspekt. Und der andere wichtige Aspekt ist, Wissenschaft hat dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen starken Einfluss zu haben, wenn sie mehr oder weniger mit einer Zunge spricht. Also wenn es keine konkurrierenden Meinungen dazu gibt. Ne? Aber wenn wir zum Beispiel in einem Forschungsgebiet sind, in dem es ganz unterschiedliche Thesen oder ganz unterschiedliche Befunde gibt, dann ist es natürlich schwer. Ich meine, wem glauben Sie dann? Ne? Das sind dann so Abwägungsprozesse. Da arbeiten natürlich ganze Stäbe, ganze Referate dann auch mit Wissenschaftlern zusammen. Aber ich glaube, was uns diese Corona-Krise gezeigt hat, ist, welche Rolle wissenschaftliche Beratung für das System Politik bedeutet. Aber nicht nur für die Politik, sondern eben auch für die öffentliche Verwaltung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ein Schlusspunkt, an dem wir es erstmal so stehen lassen wollen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diesen Einblick auch nochmal zu geben, wie interagiert Wissenschaft auch mit Staat, mit öffentlicher Verwaltung, mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie unser kleiner Talk interessiert hat, dann möchten wir noch darauf hinweisen auf unsere anderen Podcasts, in denen wir auch nochmal genauer in die drei Sektoren Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft reinschauen, uns aber auch fragen, wie kann Partizipation in der Krise aussehen, damit sie gelingt, und so ein bisschen vergessenes Thema, wie sieht es eigentlich aus, welche Auswirkungen und welche Entwicklungen sehen wir in der Kultur und der Kreativwirtschaft durch die Corona-Krise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.